Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Live-Musik. Und als Gäste haben wir mit Lena Störfaktor und DP zwei Künstlerinnen, die sehr viel Wert darauf legen, ihre Musik live zu präsentieren. Denn die Idee, wie sie Künstlerinnen geworden sind, hat im Live-Geschäft eine riesengroße Basis. Wie wichtig dieses Live-Spielen für sie ist, ob es sich aber überhaupt lohnt und welche Risiken und Hoffnungen damit verbunden sind, das erzählen sie uns heute in dieser neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie war dein Wochenende?
Nico, gut war's. Sehr entspannt. Zur Abwechslung mal. Sonst ja mal ein bisschen unterwegs, diesmal ganz entspannt. Bei dir? Viel unterwegs, habe ich gesehen, glaube ich.
Du hast alles sehr ruhig. Ich habe sehr viel Fußball am Samstag gehabt, aber es gibt ja einen Hip-Hop-Moment, den wir beide erlebt haben, der ja von meiner Seite eher eine Seltenheit ist. Ich war in einer Konzerthalle und habe mir ein Konzert angeguckt und du warst zufällig auch da.
Ja, aber das war ja schon vor mir. Du gehst ja früh ins Wochenende. Wir waren Mittwoch auf dem Konzert zusammen.
Ja, quasi ein langes Wochenende. Also ich bin ja ich arbeite so Montag, Dienstag und dann ist Wochenende.
Reicht auch.
Ja, genau. Aber wir haben uns ein Konzert angeguckt. Das war ein Trettmann-Konzert. Das war in Hamburg in der Halle und da war gut was los. Es war mir viel zu warm. Ich war nach 20 Minuten genervt davon, dass er so warm und stickig war. Und trotzdem hatte ich sehr viel Spaß. So, wie ging's dir?
Ja, absolut. Sehr stabile Show. Performance von Tretti stark, mit den Leuten, die er dabei hatte. Levin Liam stark. Hat, glaube ich, auch den größten Applaus am ganzen Abend bekommen. Fand ich schon sehr süß da, was Hamburg da für ihn gemacht hat.
Hamburger Lokalpatriotismus. Ja, und das Entscheidende daran war, ich stand und ich habe um mich rum nur Euphorie und nur Liebe und nur Spaß am Event erlebt.
Total.
Wirklich drumherum. Also
total.
Egal in welcher Altersgruppe, da neben mir war so ein Pärchen, die sind jeden Song von A bis Z durchgedreht.
Ja.
So, es war schön zu sehen. Und ich habe ja sehr wenig Live-Konzerte mir in den letzten Jahren angeguckt. Aber es war mal wieder ein schönes Erlebnis. Und dann hast du dir überlegt, komm, wenn Nico so euphorisch aus dem Ganzen rausgegangen ist, machst gleich mal eine ganze Sendung draus, oder was?
Ja, genau. Das haben wir uns gedacht. Genau das. Ja, einfach eine Live-Sendung für Nico. Mal gucken, ob du hier auch so ins Schwitzen kommst heute.
Erstmal Getränk holen. Erzähl mal, wer ist da?
Ja, wer ist da? Zwei wunderbare Gäste wie jede Woche. Gast Nummer 1 muss man hier im Backspin-Kosmos eigentlich gar nicht vorstellen. Also da fehlt eigentlich nur noch der Backspin-Nachname im Insta-Handle.
Warum hast du den noch nicht, frage ich mich an der Stelle. Das ja, ist aber
DP. Warum?
DP? Ja, da bin ich wieder. Eigentlich müsste man auch so jedes Mal, wenn man sagt, da ist sie wieder, so ein Welcome. Ja, ich weiß nicht. Backspin ist Familie. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal DP Backspin. Das wird irgendwann passieren. Also ja, mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich wieder am Start bin. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
Und du bist aufgeregt, hast du gesagt.
Ja, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Es geht, glaube ich, weniger so um die Show, die ich spiele.
Ja, das ist irgendwie klar, ne?
Genau, sondern eher dieses, dass es die erste Tour ist und ja, bin einfach hyped und es soll einfach losgehen, damit die Erinnerungen und damit ich einfach auf der Bühne loslegen kann und ja, bin einfach ready. Zu lang gewartet.
Ja, siehst du, sehr gut.
So, und Gast Nummer 2 sitzt hier schon die ganze Zeit mit bei und muss sich zurückhalten. Jetzt holen wir sie endlich mal rein. Ich glaube, das erste Mal Stammtisch, aber seit ungefähr 20 Jahren im Rap und Hip-Hop aktiv. Und hat natürlich Lena Störfaktor. Erstmal schön, dass du da bist. Moin.
Danke, danke. Ich freue mich auch. Voll. Auf jeden Fall.
Und bei dir ist ja auch am Freitag mit deiner Crew RTKB ein Album gekommen. Die Zukunft war gut. Ein Live-Boom-Bap-Album. Da werden wir natürlich auch noch drüber sprechen. Das ist natürlich auch der Grund, warum du heute hier mit uns in der Runde sitzt.
Ja, super. Es ist auch ein bisschen punkig geworden. Also, genau. Also, es ist ein bisschen rockig, ein bisschen punkig. So. Wir sind halt auch ein bisschen eine Rockband. So. Aber ja.
Geil. Klingt da super.
Und vor allem live geht das ab, oder?
Ja, also besonders live. Wir haben uns auch eher als Liveband gesehen. Das ist auch unser erstes Album, wo wir durch den Lockdown gesagt haben, okay, wir machen jetzt ein Album. Aber eigentlich, wir haben uns zusammengefunden damals als Liveband. Und genau, also live ist auch für uns wir spielen am liebsten live, auf jeden Fall.
Wir haben hier mit dem Stammtisch ja einen Raum geschaffen, in dem wir uns jede Woche mit neuen Gästen zu einem neuen Thema unterhalten können. Können dann natürlich dank an unseren Partner O2 sagen, dass sie uns die Möglichkeit dafür geben, die genauso wie ihr alle da draußen, glaube ich, in den letzten Jahren und danach Pandemie so wieder einen heißen Hunger auf Live-Erlebnisse bekommen haben. Das Ganze ist jetzt schon so ein bisschen ins Laufen gekommen. Es gibt wieder Konzerte. Die ganzen gekauften 2020 Konzertkarten müssten mittlerweile alle entweder aufgebraucht oder zurückgegeben sein. Hoffentlich mehr aufgebraucht als zurückgegeben. Und man merkt überall, glaube ich, immer noch so, dass jetzt so diese Welle losgeht. Das heißt aber auch, und das ist etwas, was ich aus verschiedensten Ebenen in den letzten Jahren so erlebt habe. Ein guter Freund von mir ist Frontmann einer Popband, die nichts mit diesem Kosmos zu tun hat. War auch keine Ahnung von, sagt er auch immer, zu Recht auch. Und der hat mit, der geht's um die Hallen, da geht's um die großen Hallen in jeder Stadt. Und dessen Business, das Verschieben von Konzerten, von Touren zueinander, ist so ein Pain in the ass gewesen, wie das da Terminefindung betrifft, wie es generell das Spielen, die Möglichkeiten dann betrifft. Das ist auf einem hohen Level. Und er sagt, ja, das ist für mein Team drumherum, ist das hart. Ich selber, ne, bin halt immer noch von der Position da, wo ich bin. Ich will spielen. Ich hab Bock da drauf. Je weiter man runtergeht, desto härter wird, glaube ich, dieser Markt. Und wir müssen heute genau darüber mal sprechen. Oder, Yannick?
Absolut, darüber müssen wir reden. Den Einstieg haben wir ja schon gemacht. Die Pi ist ab dieser Woche auf großer DHL-Tour. Lena, wie angesprochen, das Live-Album gebracht. Und deswegen sprechen wir heute über das Live-Business. Wie viel Arbeit, wie viel Schweiß steckt da eigentlich drin, so eine Tour zu spielen, Konzerte zu spielen, das Ganze so als eigenes Geschäftsfeld ja quasi so ein bisschen für euch. Wie viele Chancen stecken da für euch drin? Oder sind es tatsächlich am Ende des Tages irgendwie mehr Risiken, dass sich das Ganze überhaupt lohnt, in Anführungsstrichen? Und deswegen reden wir diese Woche über die Frage, wie wichtig ist das Live-Business als Untergrundartist?
Offene Frage an euch.
Wichtiger denn je, glaube ich. Also für mich gibt's so ein paar Säulen, die stabil sein müssen, aber die stärkste Säule ist, glaube ich, für mich auch live. Live-Performance, Live-Auftritte, Live-Präsenz. Ich würde tatsächlich sagen, es ist schon ein bisschen schwieriger geworden natürlich durch diese Corona-Pause. Es gab einen großen Hype, glaube ich, letzten Sommer, als wieder Festivals gespielt, also als ich selber wieder Festivals spielen durfte. Ich war letztes Jahr auf dem Splash und so und auf ganz vielen anderen Festivals, die endlich wieder stattfinden durften. Dementsprechend habe ich dieses Jahr ein bisschen das Gefühl, als wäre es ein bisschen Ernüchterung, weil so viele Sachen abgehen bei jedem, dass nicht jeder irgendwie Fokus auf Live hat, aber für mich selber ist das sehr, sehr wichtig. Also es gibt so viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber für mich ist Live-Präsenz no life, no Hip-Hop und dementsprechend, ich glaube, ich könnte nicht darauf verzichten. Wäre mir zu wichtig tatsächlich, ja.
Und Lena, was ist dein erster Impuls?
Ja, bei mir ist auch live eigentlich am wichtigsten. Das Ding ist halt, dass ich bin DIY, also in dem Sinne, ich mache halt alles selber, also ich habe kein Label oder so. Und dadurch ist es leider so, dass ich so viel organisieren muss mit der Mucke, dass halt, also dieser Moment, wo du auf der Bühne stehst, halt diese eine Stunde so, ist halt voll kurz und alles drumherum frisst halt super viel Zeit.
Voll.
Und das, also die ganze Orga von den ganzen Sachen, dann musst du ja nebenbei noch Tracks machen so.
Ja, Mann.
Das ist doch schon wichtig, weißt du, du hast so viele Sachen, ne? Und das ist halt, also der Aufwand, also ich glaube, also für mich kann ich sagen, finanziell lohnt sich das wirklich nicht vom Aufwand her. Also wenn ich keine Leidenschaft hätte, und ich denke mal, das ist bei dir wahrscheinlich auch so, dass den Job würden wir wahrscheinlich nicht machen, wenn wir jetzt nicht die Leidenschaft hätten, weil das halt super, ne, einfach viel Aufwand ist und also keine Ahnung.
Ja.
Ne? Also du musst das irgendwie lieben, um diese Orga oder, ne, also wenn du jetzt zum Beispiel
machst du dein Booking auch selber? Also alles komplett selber?
Nee, ich habe das ganz lange Jahre selber gemacht, aber ich habe jetzt auch eine Bookerin so. Aber es ist halt trotzdem, also zum Beispiel mit meiner Band, ne, also wenn wir zu viert spielen, dann bleibt für uns finanziell, also wie viel Gage sollen wir nehmen, ne? So, also wir sind jetzt nicht so bekannt oder so, ne? Und wir sind vier Leute. Wir müssen, also manchmal für mich alleine, wenn ich im Zug irgendwo hingefahren bin und so, geht das sogar noch, aber für vier Leute, wir müssen Auto klären, wir müssen Instrumente abholen, bla bla bla. Mhm. Ne? Und das, diese ganze Orga, ist eigentlich, wenn wir keine Leidenschaft hätten, könnten wir es gar, also dann wozu, ne? Also genau, es macht trotzdem voll Spaß und so, wir haben voll Bock drauf so, und es lohnt sich dann im Endeffekt, aber genau, es ist schon krass.
Ja, es lohnt sich, im Endeffekt finde ich halt schon ziemlich krass, weil man baut ja eigentlich mit allem, was man macht, um sich rum natürlich auch eine Künstlerpersönlichkeit auf. Die machst du klassisch durch die Mucke, die du machst. Das Live-Element ist ja aber, wenn man es klassisch denkt, eigentlich fast das Wichtigste, weil da kann man Künstler und Künstlerinnen anfassen, in einem wahrsten Sinne des Wortes, kann erleben, wofür sie stehen. Ja. So, ist es deshalb für einen Untergrund-Artist noch mal wichtiger als quasi in anderen Ebenen?
Ja, voll. Wovon sollst du denn sonst leben? Von Streaming-Zahlen? Ja. Bestimmt nicht. Also, vor allen Dingen, also Untergrundkünstler, wenn man das jetzt so nennen kann, weil ich weiß jetzt nicht, gibt's eigentlich noch was dazwischen, zwischen Untergrund und Mainstream? Gibt's was dazwischen?
Ey, gute Frage,
aber nicht.
Ja, danach schaffe ich das jetzt, weil so Untergrund bin ich nicht mehr und Mainstream, ja, nur Gott weiß, aber weil, keine Ahnung, also ich finde schon, dass es sehr wichtig ist, weil, wie gesagt, heutzutage sind halt die Möglichkeiten ja so groß, einfach, dass jeder in seinem Kinderzimmer Mucke machen kann und so viele Vertriebe gibt es und jeder kann irgendwie ein Video machen und auf YouTube und auf TikTok und weiß ich nicht, viral gehen mit weiß ich nicht was. Da sind Live-Auftritte tatsächlich schon ein Bonus und ein Extra. Aber da hat die Lena schon recht, dass so viel drumherum passiert und dass man hinfährt und Soundcheck macht und so macht. Und dann diese eine Stunde, anderthalb Stunden gibt man einfach alles und hat einfach Bock, seine Mucke zu leben, zu fühlen. Das ist bei mir oft so. Also live gibt mir tatsächlich fast die einzige Möglichkeit, meine Songs auch mal zu leben. Ansonsten würde ich sie einfach nur produzieren, machen, Video, releasen und dann, ja, das geht alles so schnell vorbei und live ist schon dann doch, glaube ich, eine wichtige, wichtige Säule, die dann vor allen Dingen für einen Untergrundkünstler eigentlich bestehen muss, finde ich, ja.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, also, das ist einfach wichtig, um auch in Bewegung zu sein. Ich habe das auch gemerkt in der Corona-Zeit, so dass wenn die Leute kein Feedback geben, ne, dann fällt es auch schwer, Tracks zu produzieren, weil du nicht weißt, für wen du es machst, weil die Leute geben durch Internet Feedback, aber es ist was anderes, als wenn du die live siehst und die sagen, ey, ich wollte dir sagen, dein letztes Album, bla, wann kommt die Kiste und so, dann ist das nochmal ganz anders, wenn du persönlich mit denen in Kontakt gehst und dann kommst du halt vom Auftritt wieder und weißt wieder, wofür du es machst und schreibst neue Tracks, ne, das ist wie so ein Kreislauf halt. Und als es jetzt bei Corona zum Beispiel, als das gar nicht stattgefunden hat, dann habe ich mich manchmal gefragt, für wen ich die Mucke mache, also so für was sozusagen, wenn das Live-Ding halt nicht da ist, genau, also ja.
Welche Risiken stecken denn da drin, wenn man nur darauf angewiesen ist für den Alltag? Ihr habt es ja selber schon beschrieben, dass ihr also das alleine auch schon ein Hustle ist oder so, aber hängt die eigene oder kann die eigene Künstler-Existenz daran auch hängen?
An live meinst du?
Ja.
Also klar gibt's Leute so, die bringen halt nur Mucke, die können halt nur Mucke rausbringen und dann davon leben so. Meintest du das mit der, also mit Existenz, also davon leben zu können so?
Ja, oder? Genau. Wir hatten jetzt schon mit einer der Hauptantriebsfedern, aber ist es nicht andersrum auch ein Risiko, wenn man quasi live das Ding ist, was man braucht, um als Künstler oder Künstlerin zu überleben?
Ja, ich würde sagen, es gehört schon auf jeden Fall dazu. Und es ist auch so ein bisschen, man muss halt so rumkommen, so ein bisschen halt, und sich den Leuten auch ins Gedächtnis wiederbringen und keine.
Aber es ist doch immer ein Risiko, oder? Also, ja. Also grundsätzlich, Leben ist Risiko, Musikbusiness ist Risiko, alles Risiko. So, keine Ahnung. Also schon, guck mal, ich habe tatsächlich relativ spät für mich dieses Internet-Game erst entdeckt. Das bedeutet, ich war schon jahrelang live unterwegs und habe erst dann gemerkt, so, ach so, deswegen treffe ich euch nicht mehr, weil ihr alle auf YouTube seid oder weil ihr alle jetzt auf Instagram, so, ich habe das wirklich bemerkt. Also vor Corona wirklich nun. Und ja. Dementsprechend so war es eher eine Vorarbeit, weil ab dem Moment, wo ich dann im Internet präsent war, war es für viele so, ah, ich habe dich schon mal gesehen oder jetzt muss ich dir erst recht nochmal sehen. Also Risiko, aber gleichzeitig auch Investment, weil live wird hoffentlich niemals aussterben. Ein echter Musikliebhaber wird immer Live-Musik favorisieren, als wie wenn er einfach nur auf Play drückt. Und das ist so die Hoffnung, die in mir lebt. Also klar ist Risiko, aber ich hoffe, es wird einfach immer weiter immer weiter so gehen, dass Menschen Bock haben, auf Konzerte zu gehen und Live-Musik zu hören. Ja, das
Pete, da müssen wir deine Frage. Du hast nämlich dein Thema quasi direkt angeknüpft an unsere Frage. Dann müssen wir mit deinem Thema und deiner Frage rangehen, weil die ja, also ich möchte mich auch fragen, warum du die Frage stellen möchtest. Hast du dein Thema?
Ja, mein Thema war, ob Live-Konzerte eigentlich, ob die Maschinerie noch funktioniert für Live, ob das so. Ob wir alle den Eindruck haben, dass jetzt nach Corona jetzt, ja, Konzerte wieder alle ausverkauft und full, oder ob diese Maschinerie von Live tatsächlich Bestand hat noch in Zukunft, oder ob sich da hoffentlich nicht vielleicht doch irgendwie was ändert, weil keiner mehr Bock hat, irgendwie aus gewissen Gründen, weiß ich nicht, live zu gehen. Das ist so mein Thema. Ob die Maschinerie noch funktioniert, live zu gehen.
Fragst du einen Freund oder eine Freundin, ne?
Ja, also frag für mich selbst.
Ja, genau.
Ich bin ehrlich, meine Community kennt mich, ich bin da sehr real. Und wie gesagt, das ist eine ernst gemeinte Frage. Und die Antwort, die ich von euch jetzt bekomme.
Oh Gott, jetzt wird maßgeblichen Einfluss haben auf die weiteren Entscheidungen. Janik, mal gucken, was du jetzt sagst.
Ja, ey, ja. Also ich würde es mal so sagen, ich glaube, es ist zumindest Sand im Getriebe, was das ganze Live-Geschäft angeht. Also natürlich gibt es, wie durch Corona und die letzten Jahre, so diese Nachwirkungen, dass irgendwelche Venues überbucht sind, so, und jetzt alle, die ihre Tour irgendwie nachholen wollen, die sie jahrelang nicht spielen konnten, so, dann ist natürlich auch mit der Situation gerade alles irgendwie mit dem Geld ein bisschen eine andere Sache noch, sich Konzerte leisten können, sich leisten wollen. Und dann, da habe ich eben so drüber nachgedacht, als ihr über diesen Hustle da sozusagen gesprochen habt. Ich glaube auch, es gibt, wenn man so von außen auf Deutschrap guckt, bei ganz, ganz vielen Leuten auch einfach eine ganz falsche Wahrnehmung, was es bedeutet, eine Tour zu spielen. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist, ja, easy, XY spielt eine Tour, die wird ausverkauft, damit wird gut verdient, und alles, was dahinter steckt, was man eigentlich machen muss, das wird gar nicht gesehen. Also es gibt diese Speerspitzen mit, weiß ich nicht, Tausenden von Leuten in irgendeiner großen Halle, beispielsweise jetzt Trettmann, wo wir letzte Woche waren, und dass sowas natürlich irgendwie läuft und zieht, logisch, aber sobald man dann irgendwie ein bisschen kleinere Venues spielt, steckt da halt schon irgendwie ganz, ganz anderer Sachverhalt irgendwie hinter.
Ich würd auch differenziert, nehmen, oder Lena, hast du was dazu zu sagen, dann sonst mach du gerne auch direkt.
Also ich wollte sagen, zu dem, was Janik gesagt hat, dass es ja nicht nur live ist, dass die Leute den Hintergrund nicht sehen. Also auch wenn die fragen, wann kommt der neue Track, wann kommt das neue Album, die wissen ja gar nicht, dass es teilweise ewig dauert, bis du geschrieben, aufgenommen, gemastert, gemixt, Cover, dies, das. Das ist dann so, als könnte man es eben mal so machen. Also ich glaube, viele, die es einfach nicht machen, haben es einfach nicht auf dem Schirm, so wie anstrengend das ist. So. Und das ist natürlich auch live, dass sie gar nicht wissen, wie, also weil mir schreiben ja öfter Leute, komm mal nach dies, komm mal nach dahin und so, und das muss ja irgendjemand organisieren. Also
ich denke mal, ja, ich komm mal hier hin und so, ja, aber so kriege ich auch oft.
Genau, das ist halt so dieses, ja klar, jetzt würde man sich einfach einen Koffer packen und dann los und egal, halt. Und genau, das wollte ich dazu sagen, und ich glaube halt auch, also am Anfang ist wirklich eingeschlafen, also nach Corona war wirklich scheiße, also ich habe das Gefühl, die Leute sind gar nicht mehr rausgegangen, die haben sich gewöhnt daran, zu Hause zu bleiben, so. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl, Leute gehen wieder raus.
Mhm. Also ich glaube, Bock haben schon viele. Das auf jeden Fall. Aber ja. Spielen, glaube ich, viele Faktoren rein, die es halt nicht so einfach machen, zu sagen, so, Konzerte gehen wieder oder Festivals gehen wieder und gib ihm, wir gehen jetzt alle wieder überall hin.
Ey, es gibt ja verschiedenste Ebenen, die da wichtig sind. Das eine ist ja, oh Gott, wo fange ich denn da mal an? Die Erwartungshaltung ans Konzert. Also, was kriege ich denn, wenn ich da hingehe? Weil ich bin ja mega aufgeladen und will jetzt richtig die Sau rauslassen. Ist das dann auf der Bühne ganz genauso? Wenn das auch so ist und alle einen geilen Abend haben wollen, dann kann das auf jeden Fall etwas sein, was bleibt und was der Maschinerie zuträglich ist. Weil dann wollen die Leute das wiedersehen und dann wollen sie wieder am Ball bleiben und so. Das hängt aber voll an den Protagonisten auf der Bühne. Ob die in der Lage sind, das so zu transportieren. Das Wirtschaftliche. Wir befinden uns gesamtgesellschaftlich in einer schon ziemlich komplizierten Gesamtsituation. Und dazu kommen, also ich habe das nicht mal so aktiv mitgenommen, aber was ich so mitkriege, was hier in Hamburg seit Jahresbeginn an Konzerten durchgelaufen ist, das, also das als normaler Deutschrap-Fan und selbst wenn ich in Bubbles denke, wie viel Geld will ich dann im Monat für Konzerte ausgeben und noch für Merchandise und allem drum und dran? Und selbst wenn ich Mainstream, also ich, boah, Digga. Das
ist zu viel, ne?
Ja, und dazu dann, also die Krise sorgt dafür, dass du vielleicht auch weniger Geld hast, dann sind so viele Konzerte und dann, und das ist jetzt die ganz große Speerspitze, aber wenn du dir die Ticketpreise von Drake anguckst und wie die je nach Verkaufszeit ja auch preislich variieren, vielen Dank Ticketmaster, schöne Grüße an der Stelle, ne? Mhm. Dass die bis zu $1,000 für ein Ticket im Madison Square Garden Listenpreis ausgeben, um Drake zu gucken.
Echt?
Frisst das ja nicht nur, also A, geht es ja darum, dass auf der einen Seite dort das Geld verdient wird und auf der anderen Seite frisst es ja auch allen anderen drumherum so ein kleines bisschen was weg.
Ja.
Trotzdem glaube ich, dass wenn Künstler und Künstlerinnen sich als Künstler und Künstlerin verstehen, dann ist live immer etwas, was weiterhin funktioniert, weil das die Hauptebene ist, auf der du die Emotionen, die du in deine Musik packst, transportieren kannst. Und ich glaube, du triffst Leute im Herzen, wenn du einen coolen Song hast und du hast irgendwas, was die mitnimmt. Das ist das eine. Wenn du es denen aber auch auf einer Bühne zeigst, dann ist das was anderes. Ich glaube aber auch, dass wir gerade in einer krassen Talsohle stecken. Und dass es deshalb umso schwieriger und wichtiger ist, dass du halt auch, guck mal, wir kommen auch aus Zeiten, wo auch die Materias, und jetzt kommt wieder jemand mit dem grauen Bart, aber wo die Materias und Caspers gemeinsam vor 80 Leuten in Hamburg in einer Konzerthalle gespielt haben, weil es ein bisschen Hip-Hop-Rezession war. Und das sind die, die jetzt Stadien mit 40.000 oder 30.000 Leuten füllen. Das ist nicht nur stattgefunden, weil der Markt jetzt gedacht hat, wir brauchen Materia, sondern weil Materia gesagt hat, der Markt braucht mich.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich glaube, das sind diese Bausteine, woraus sich das zusammensetzt. Warum ich glaube, dass es nach wie vor und ganz wahrscheinlich das wichtigste Element ist für einen Künstleraufbau. Aber nicht das wichtigste Element für Musikbusiness-Erfolg.
Nee, das stimmt tatsächlich. Da wirst du wohl recht haben. Aber tatsächlich gibt es ja auch Künstler, und damit gehe ich jetzt ein bisschen weit zurück zu dem, was Lina eben gesagt hat, weil sie gesagt hatte, so manche Leute denken, das geht so schnell und so im Producing, ja, und Mixing und Mastering und Song aufnehmen. Lena, es ist wirklich, die Realität ist so, diese Youngstars, bei denen läuft das so. Die gehen ins Studio, die machen da 6 Songs an einem Abend. Du denkst dir, wohin? Manche Songs hören sich dann auch so an wie 6 Songs an einem Abend. Keine Frage. Aber da ist bestimmt mal hier und da ein Diamant dabei. Und heutzutage ist das halt so, dass die jungen Leute halt, wenn die auf ein Konzert gehen und jetzt wieder zurück, was du gesagt hast, die wollen jetzt ausflippen. Die wollen eine Präsenz haben. Die wollen einen Grund haben. Warum soll ich jetzt auf dieses Konzert gehen? Und bei vielen jüngeren Rappern, würde ich jetzt mal sagen, die hatten noch nie einen Live-Auftritt. Oder einen, oder auf einem großen Festival konntest du die mal sehen oder sowas. Und wenn die jetzt natürlich eine Tour spielen, die ganzen jungen Kids oder die jüngeren Leute, die gehen da natürlich alle hin. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, als wie jetzt für mich oder für dich zum Beispiel, Lena, die auch vom Musikstil nochmal anders sind und auch ein bisschen länger schon dabei sind und auch aus einer soliden Live-Karriere, glaube ich, auch schon vor Corona kommen, ist das nochmal was anderes, wenn man jetzt nochmal einen Anlauf startet und live spielen will, als wie wenn man in den letzten 3-4 Jahren aus einem Boden gewachsen ist und das erste Mal spielt und einfach sich jeder denkt, ja, okay, das will ich mir nicht entgehen lassen. So, weißt du, was ich meine? Das ist schon nochmal ein Unterschied, so, wofür Leute heutzutage Geld ausgeben. So, also.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also wovon die Leute Geld ausgeben, aber auch welche Ansprüche Leute haben. Weil ich weiß, das ist ein alt diskutiertes Thema so, aber wenn du dir jetzt, also zum Beispiel, wenn Leute sich keine Mühe mehr geben für ihre Live-Shows so und halt Playback rappen oder so, also es wird immer jemanden geben, der trotzdem das Ticket kauft und hingeht so.
Mhm. Das stimmt.
Aber es ist natürlich eine Qualitätssache, dass es dann halt... Also die Leute sich auch nicht mehr so Mühe geben, weil die denken, die Leute kaufen das ja sowieso, die kommen ja sowieso. Und dadurch ist es halt schwierig, weil zu der vorigen Frage auch, ne, ob das immer weiter die Leute ob das Live-Geschäft immer weiter sein wird oder Leute Live-Konzert spielen, glaube ich auch, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Qualität. genau.
Ja, ja, hast recht.
Ist genau. Ja, dann auch die Frage, welche Qualität die Leute haben wollen. So, da sind wir ja schon klassisch bei dem Gefühl von, und das ist auch keine neue Geschichte, aber dem muss die Performance auf der Bühne eine High Performance sein oder geht es um das Gesamtgefühl des Abends? Und es ist egal, ob da ein cooler Rapper oder Rapperin auf der Bühne steht. Oder funktioniert auch ein perfektes Playback, um den Laden abzureißen. So, da sind ja, da gibt's ja absolut konträre Modelle, die schon, wenn wir das letzte Splash Festival uns nochmal vor Augen führen, wo du auch was, ich weiß nicht, Lena, ob du auch dabei warst, aber
nee, aber ich habe was gesehen, ich habe mir was angeguckt und ich war wirklich ein bisschen schockiert. Also weil ich war wirklich schockiert, weil ich dachte, okay, krass, eigentlich müssen die doch gar nicht mehr da stehen. So, also so, ich finde, also weil ich ja wirklich auch aus einer anderen Zeit und ich weiß, dass es auch noch viele gibt, die trotzdem noch live machen. So, ich glaube nicht, dass alle da Playback machen. Aber ich finde es schon krass, dass es überhaupt Leute machen. Also ich habe es nicht verstanden. Ich dachte so, hä, okay, krass, dass es überhaupt geht.
Das ist die Musik, das ist der Stil der Musik. Ohne Playback, da ist doch gar keine Energie hinter dieser Mucke. Der muss, also so hatte ich das Gefühl und ich war auf dem Splash.
Du hast es live, du hast es sozusagen, also live in Anführungszeichen.
Ja, ja.
Und du hast es ja aber auch am eigenen Live gespürt, wie hart es war, mit deinem eigenen Weg, da die Leute davon zu überzeugen, wie cool deine Show ist.
Tatsächlich,
so. Ja, wenn es anfängt und seinen Weg geht und auf der anderen Seite, ich glaube, dadurch dann auch generationsseitig sich Dinge so verändern, dass sich vielleicht auch der Anspruch und der Maßstab für ein eigenes Live-Business so vielleicht verändert. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Also ich glaube, Richtung ältere Generation wird da auch heute noch, und das ist zum Beispiel auch bei dem Trettmann-Ding jetzt ein ganz, ist einfach ein schönes Beispiel, an dem man vieles abarbeiten kann. Wie viel Geld da in Bühnenbild, in Sound und in Licht gesteckt wurde. Das ist eine größere Produktion, das ist klar. Aber du hast dem Künstler und seinem Team angemerkt, dass die da auch sehr viel Wert drauf legen, dass das Gesamtkonzept stimmt. Und ich glaube, diesen Mehrwert, den die Show liefern kann, um den habe ich so ein kleines bisschen Angst. So. Ob Leute bereit sind, viel Geld in eine geile Show hineinzustecken, ob sie oder ob sie sich denken, das Geld kann ich auch sparen, weil ich spiele ja immer Playback.
Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das mit dem Alter zu tun hat, aber ich könnte mir vorstellen,
dass... Ich fürchte auch.
Guck mal, weil ich werde nicht so schlecht über Jugendliche reden und so, weil ich bin auch Sozialarbeiterin und so, aber ich weiß, dass die ein bisschen anders kicken so und dass die auch schnell mal Geld für irgendwas ausgeben. Also ich weiß nicht, ob, weißt du, so dabei sein ist alles, ist ja in der Jugend immer so, ich war da und Hauptsache ich war da, egal wie es war. Und... das ist, glaube ich, das Ding, weil, also zum Beispiel, also ich persönlich merke ja, wenn ich auf einem Konzert oder wenn ich auf einem Festival bin und da rappt jemand halt Playback oder spart an der Show halt und dann gehe ich zu der nächsten Bühne und dann merke ich den krassen Unterschied so, ne? Und ich weiß halt nicht, ob das alle merken so oder ob alle darauf überhaupt Wert legen, ob die sagen, es mir scheißegal, ich mag nur die Lieder, mir ist eigentlich egal, so, ne? Also die haben genau das.
Ich hatte beim Splash das Gefühl, dass viele junge Menschen eher einfach Bock auf die Lieder hatten und sich gefreut haben, dass man einfach wieder beisammen sein kann, was auch völlig legitim ist. Ja, also es war jetzt nicht so, dass die jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, dass die viel Wert drauf gelegt haben, dass da Playback lief.
Ja, genau, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Also ich meine, insgesamt, wenn man sich anguckt, wie groß Deutschrap jetzt gewachsen ist, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass denn wahrscheinlich eine etwas jüngere Generation gerade auf dem Festival gezielt sich einzelne KünstlerInnen auf der Bühne anguckt und dann halt wirklich genau auf diesen einen Hit wartet. Okay, den habe ich live gesehen, den habe ich gefeiert, das war cool. Zack, weiter. So, klar, auf dem Festival ist es auch nochmal ein bisschen anders, weil da springt man halt von...
Respektloses Volk.
Genau, da springt man halt von Bühne zu Bühne so. Aber es ist, glaube ich, schon in weiten Teilen einfach ein anderes Hörverhalten geworden, wo dann nicht mehr die Show als Ganze gesehen wird, sondern sich ein, zwei, drei Hits rausgepickt werden. So, dann habe ich die gesehen und dann ist auch gut. Dann war es für mich eine gute Show. Und da war die Stimmung vielleicht auch gut, weil mit Autotune unterstützt wurde und Playback unterstützt wurde, so. Und dann ist es halt auch cool für viele. So, aber das ist dann, glaube ich, einfach ein bisschen, ich will auch eigentlich immer gar nicht, bin immer kein Freund davon zu sagen, so, ah ja, hier, ne, und die Jüngeren so und bei den Älteren ist es so. Ich glaube schon, dass sich da auch in Anführungszeichen Qualität dann schon noch durchsetzen wird. Also, dass es immer Leute geben wird, die Wert auf so eine gute Live-Show legen und dass es sich das dann auch durchsetzen wird und man auch davon mitbekommen wird und weiß, ah, da bekomme ich noch was Gutes zu sehen, von A bis Z eine Show und nicht nur die drei Hits mit Playback unterstützt.
Ja. Und Cesar, du bist jetzt direkt vor der Tour, du hast jetzt nochmal von vorne, du hast hier direkt die Tour vor der Tür. So, das war ungefähr das, was ich sagen wollte. Wie gehst du diese Tour für dich selber an? denn du hast ja einen Anspruch an dich, du hast etwas, was du machen möchtest. Ich gehe fest davon aus, dass die Hallen, die Locations, die du spielst, größer sein sollten, als sie sind, weil das immer der Anspruch sein muss, dass zu wenig Leute Tickets gekauft haben, egal wie viele Tickets gekauft haben, und dass du deinem Anspruch der Bühne gegenüber aber auch zwei Leuten genauso gerecht werden willst, wie du es 1000 oder 10.000 werden willst. Wie gehst du diese Tour an?
Ich habe erstmal probiert, mich gar nicht zu verrückt zu machen. Das war, glaube ich, so das Wichtigste. Ich habe den Kopf in ganz viel Arbeit gesteckt, was so eine Tour ja auch kostet. Ganz viel Arbeit und Nerven. Und selber so habe ich, also ich sag mal so, es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich announced hätte, dass ich auf Tour gehe, die Tourdaten gepostet hätte und eine Woche später alles sold out wäre. Aber es liegen so viele Steps bis zu dem Moment, dass die Tour beginnt, wie jetzt am Freitag, dass ich einfach nur mich über jeden Einzelnen freue, der kommt. Weil ich einfach bewusst weiß, jeder Einzelne, der kommt, in jeder Stadt, kommt für mich. Kommt, weil ich gesagt habe, ich spiele eine Tour, bitte kommt vorbei. Und dementsprechend gehe ich erstmal sehr stolz und versuche organisiert an die Sache ranzugehen. Mich nicht zu verrückt zu machen, wie viele Menschen kommen, weil ich mich einfach freue, dass überhaupt Menschen kommen. So, also ja, ich weiß nicht, ob man das besser beschreiben kann.
Nee, fühle ich ehrlicherweise 100%. Und ich glaube, am Ende des Tages, so klischeehaft das klingt, aber man spielt ja eigentlich für die eine Person. Genau. Egal, wie oft sie vor der Bühne steht.
Oder? Ja, klar. Also natürlich freuen sich natürlich alle, wenn mehr Leute kommen, weil klar, ne? Aber klar kannst du jetzt nicht irgendwie halbe Sache machen, wenn nur eine Person da ist. Also da musst du halt, auch wenn es komisch ist, musst du dann halt trotzdem machen. So, ne? Genau, ja.
Habt ihr ja schon mal diesen harten Moment gehabt, dass quasi auf der Bühne mehr Leute stehen als vor der Bühne? Und ja, ihr die Show durchgezogen habt?
Ja, aber nur, weil der Veranstalter gedacht hätte, der wäre schlau, hat er mich als letztes auftreten lassen. Und dann waren aber die meisten Jugendlichen schon weg. Und dann bin ich tatsächlich vor so 6, 7 Leuten aufgetreten, die noch einfach Bock hatten. Und vor 5 oder 6, 7 Leute auftreten, das ist noch härter als vor 250, das kann ich dir sagen.
Hat Spaß gemacht?
War geil. Die 5 Leute mit jedem festen Augenkontakt.
Und Lena, wie war's bei dir?
Ja, natürlich. Ich habe ja vor 20 Jahren angefangen und wir haben halt wir waren jedes Wochenende auf Tour mit meiner alten Crew noch Connection. Und wir haben teilweise wirklich, also da waren 5 Leute oder so. Aber das Ding ist halt, wie Pi schon eben meinte, dass halt, es ist viel schwieriger, vor so wenigen Leuten aufzutreten, weil ich sehe manchmal so, wenn Leute vor so richtig vielen Leuten auftreten, denke ich, Mann, wie einfach ihr es habt, weil das Publikum singt ja sogar mit. So, ne? So, du kannst dich tragen lassen, so. Wenn du aber erstmal die Leute motivieren musst, ranholen musst, und dann stehen die vielleicht auch noch so da, von wegen, jetzt überzeug mich mal. So, was hast du mir jetzt zu bieten? Und das musst du erstmal machen, so, dann ist das ein viel schwieriger Job, so. Und ich glaube, dass so eine harte Schule ist, auch Gutes gemacht zu haben, so. Ja. Aber klar, es ist halt irgendwann, wenn es zu viel ist, denkst du dir halt, okay, lohnt sich das noch so krass so, weil du es halt, glaube ich, nicht für immer, also gerade wenn du halt dir viel, viel Mühe gibst mit der Mucke, kannst du es halt nicht, also willst du halt auch irgendwann das, weil es ist ja auch ein Zeitaufwand, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 10-mal irgendwo spiele und da sind immer nur 5 Leute, ne, dann kann ich ja auch, wenn ich einmal spiele, sind 50 Leute, dann habe ich dann mit einem Mal Aufwand sozusagen, habe ich 50 Leute beglückt, in Anführungszeichen, ja. Und dann muss ich 10-mal vorbeikommen halt, ne? Und das ist halt natürlich auch ein Zeitaufwand, wenn du so wenig Leute erreichst. Ne? Das ist natürlich schade. Obwohl es natürlich, man auch versucht immer das Beste draus zu machen, ne? Also man quatscht mit den Leuten und am Ende trinkt man sein Bierchen und raucht seinen Joint und freut sich trotzdem, also macht das Beste draus halt, ne? Weil anders, was zu machen halt.
Hört. Ja, Mann, so sieht's aus.
kann man also auch so ein kleines bisschen festhalten, um an die Leitfrage zurückzukommen, ja. Dass das Live-Business natürlich eine der weiteren der großen Säulen ist, auch gerade für Künstler, die aus dem Untergrund kommen, weil sie es halt offensichtlich auch genauso gelernt haben, weil das natürlich auch zur kulturellen Wurzel gehört, auf der das alles fußt. was wir machen. Und da kommen wir eigentlich hervorragend zu deiner Themenfrage, Lena, die du mitgebracht hast. Das,
ja.
Da freue ich mich jetzt richtig drauf.
Mach mal Licht an.
Dafür macht sie sogar Licht an. Sehr gut.
Spot on.
Jetzt wird dunkel, jetzt irgendwie denkst du. Ja. Genau, die Frage war, dass ich, also ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, wie alt du bist, DP.
Erwachsen, sage ich immer.
Erwachsen, okay, weil.
Anfang 20.
Okay, weil ich habe mich halt gefragt, weil ich will das auch gar nicht so werten meinen, so, ne? Aber ich komme zum Beispiel noch aus der Hip-Hop-Zeit, wo der Mainstream-Hip-Hop der gute Hip-Hop war. Also das heißt, sozusagen, es gab nur gut, also es gab nur einen Hip-Hop, so. Also das, was bei Viva und was bei MTV lief, und das war guter Hip-Hop. Also das war, alle haben nur das gehört, sozusagen. Und jetzt ist es ja so, dass, wenn jetzt zum Beispiel, und das ist meine Frage an euch, wenn jetzt eine Person sagt, sie hört Hip-Hop, denkt ihr dann, ah, ist bestimmt voll meine Musik, also ist bestimmt voll cool, oder hat es für euch gar nichts mehr zu sagen? Weil bei mir ist es mittlerweile so, dass es gar nicht mehr, dass ich gar nicht mehr denke, okay, vielleicht gefällt mir das oder nicht, sondern Hip-Hop ist so krass vielschichtig geworden und natürlich auch sehr poppig und hat sich halt natürlich in 20 Genres aufgespalten und so, dass ich das jetzt gar nicht mehr sagen könnte, so, dass das bestimmt dann auch meine Mucke ist. Wenn, also wisst ihr, was ich meine, so ungefähr?
Ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir ist das so, wenn einer sagt, ja, ich höre, meinst du jetzt Hip-Hop oder deutschen Hip-Hop? Kurz spezifisch nochmal.
Generell Hip-Hop. So, jemand sagt dir einfach, ja, ich höre Rap oder ich höre Hip-Hop.
So. Okay. Ja, ich bin so geworden, tatsächlich, ich prüfe, welchen Hip-Hop. Ich überprüfe, was bist du für eine, welche Garde, welche, yeah, yeah, so, Infanterie, welche, so, ja, also ich überprüfe eher die Leute lieber, weil, wie du sagst, es ist so vielschichtig geworden, da kann man nicht mehr ganz auf einem Nenner sein, wenn man jetzt sagt Hip-Hop, ja.
Mhm. Stimmt, das kenne ich aber auch, wenn man jetzt mit jemandem drüber redet, denn ja, ich höre auch Rap, dann ist die nächste Frage immer, ja, okay, und wen oder was? So, das habe ich schon auch festgestellt.
Genau.
Aber bei mir ist es denn irgendwie immer noch so eine Sache, was du jetzt auch eben sagtest mit diesen verschiedenen Subgenres oder wie auch immer man das irgendwie nennen will. So, ich meine, du kennst es ja selber von dir, du hast es ja eben gesagt, dein Live-Album Lena ist auch nicht Rap. Da sind ja auch ganz viele andere Einflüsse mit drin. So, und bei mir ist es dann immer so eine Sache, so, ja, wenn jemand jetzt diesen poppigeren Einfluss hören möchte, so feel free. So, dann ist es halt nicht mehr das, was ich primär hören würde. Aber ich finde, oft kann man sich trotzdem noch so auf einen gemeinsamen Nenner halt einigen, wo es denn irgendwie herkommt. So, und deswegen, ja, wie soll ich sagen, deswegen ist es, also es ist immer so ein bisschen dieses Leben und Leben lassen bei mir einfach.
Sagst du Leuten nicht manchmal, wenn du dann mit denen über Hip-Hop redest, Yannick, das, also ich sag das oft Leuten, deswegen frage ich, sagst du denen nicht, ah, tut mir leid, aber das ist kein Hip-Hop?
Nee. Nee, tatsächlich. Also das klingt jetzt, als wäre ich hier, weiß ich nicht, irgendwie die Schweiz und neutral und halt mich aus allem raus so. Aber nee, tatsächlich nicht. Also okay. Ich habe natürlich auch meine Favorites, wo ich dann auch irgendwie, die ich dann natürlich irgendwie mehr feiere und Sachen, denen ich halt nicht so viel abgewinnen kann. Aber ich spreche jetzt niemandem irgendwie ab, nicht Hip-Hop zu sein. Ich glaube aber auch, was da tatsächlich auch wirklich schwierig ist, letzter Satz, Nico, dann kannst du. Ich glaube, es ist schwierig, mit mir da tatsächlich
mit mir so, als ob ich in den Rufen schraube.
Ja, ja. Ja, so ein bisschen. Das Schwierige ist halt, glaube ich, dass wir alle ja relativ tief drin stecken in dieser ganzen Hip-Hop-Rap-Thematik. Und ich glaube, ganz viele Leute da draußen, so ein bisschen wie auf den Festivals, wenn man halt so für 2, 3 Hits vor die Bühne geht, so sieht man sich selber vielleicht auch als Rap-Fan, wo unser eins sagen würde, ja, zum richtigen Rap-Fan gehört aber noch ein bisschen mehr dazu eigentlich, sich ein bisschen mehr auszukennen, ein bisschen tiefer drin zu sein. Und das will ich halt auch niemandem absprechen, so, wenn du halt nur 2, 3 Songs feierst, die für dich Rap sind, wo ein anderer sagt, boah, eigentlich ist es noch gar kein Rap.
Sehr diplomatisch.
Ja, pass mal auf, genau, er ist die Schweiz, das ist mein Job.
genau.
Jahrelang auch mein Job gewesen, wenn du Backspin Chef Redakteur bist, dass du natürlich so ein bisschen die Breite transportieren musst. Das ist Yannicks Job jetzt bei uns im Haus, darauf zu achten, dass wir da so wenig Grenzen wie möglich stellen, sondern schon auch klar machen, solange wir sehen, dass es im Kosmos dessen stattfindet, was Backspin transportieren möchte. Herzlich willkommen. Glaub mir, dass wenn ich mich mit Dan und Bass von Love and Hate über Mucke unterhalte, dann akzeptieren die auch schon keinen Buba in ihrer Welt. Glaub mir, da habe ich schon die härtesten Diskussionen darüber gehabt.
Was?
Und ja. genauso sind die, liebe Grüße, ihr wisst das, ich mache das hier oft mit den beiden, das sind immer mein Musterbeispiel für Hip-Hop-Gedanken. Die wissen das richtig einzuschätzen. Eine Sache, die ich aber in den letzten Jahren so ein bisschen und auch mit der Erkenntnis nach Corona, Pandemie, neue junge Generation, ihre eigenen Künstler, die dann auch irgendwann keine Mucke mehr machen, die für mich ist, sondern für sie und ihre Generation und sie und ihre Lebensumstände, dass ich schon eine Differenzierung stärker mache, als ich sie früher gemacht habe, aus den Begrifflichkeiten Rap und Hip-Hop. Denn ich finde, Deutschrap selber, es wäre falsch, nur weil da viel gesungen wird, es vielleicht nicht dem Genre zuzuordnen, wenn der Wurzelstamm ähnlich geartet sein kann. So. Und trotzdem darüber nachzudenken, ob selbst die singende Person vielleicht mehr Hip-Hop ist als der Rapper, der auf dem gleichen, oder die Rapperin, die auf dem gleichen Track ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das kann ja auch der Fall sein. So. Kulturell habe ich mich aber auch durch verschiedene Arbeiten in den letzten Jahren viel, viel mehr wieder bewusst auf den Begriff Hip-Hop orientiert und zubewegt mit allem, was ich mache. Und damit meine ich nicht das klassische Elemente-Gefühl, sondern eher ein Mindset. Das versuche ich auch an ganz vielen Stellen immer so eine gewisse Art und Weise zu erklären. Das sind Codes. Das ist eine Art und Weise, wie man miteinander spricht, auch in welchen Verhältnissen oder Environments man sich trifft, wo man irgendwie aufeinander trifft. Und wenn die vorhanden sind, dann ist das der Spielplatz cool. So, was du dann draus machst, da habe ich mit Prinz Pi hier eine herrliche Diskussion über Rap als oder Hip-Hop als Remix-Kultur gehabt. Er sagt, es ist keine Remix-Kultur. Ich bleibe dabei, ich finde, es ist eine Remix-Kultur, weil sie remixt, was ich habe, und daraus etwas Neues kreiert. Und solange das so ist, ist doch cool. So. Und wenn wir alle in dem Gesamtpaket dafür sorgen, dass Schlager ab nächsten Jahr und Mallorca Ballermann 6 nur noch von Deutschrap-Namen übernommen wird, so cool. Finde ich erstmal cool. Aber, und das ist der zweitentscheidende Faktor, wir haben so viele individuelle Bubbles mittlerweile. Und wir mit Backspin stehen wir wie die Schweiz natürlich, oder nennst du wie du willst, aber wir sind ja überall immer verbunden. Wir merken aber auch, dass so ein paar davon immer weiter wegdriften. So wie in Nenns Inseln. So. Oder bei, und dann wird es immer schwieriger, da den Arm so dran zu halten, dass man noch an Armlänge drauf kommt. Und bei manchen ist es ein bisschen einfacher. Und dieses Bewusstsein dafür, das schärft sich gerade. Wodurch der Hip-Hop-Kern von dem, wie wir es hier sehen, wie wir es machen wollen und ich ganz privat, persönlich, wie ich es konsumieren und dann auch leben möchte, sich schon noch immer stärker definiert, als es früher der Fall war. Denn die Zeit, aus der du, Lena, die du beschrieben hast, das war die, wo wir alle, egal ob du den jetzt, aber dann zu Straße war oder zu Conscious oder was auch immer, wir waren irgendwie, das war die gleiche Butterfahrt, auf der wir alle irgendwie gesessen haben. Oben haben sie sich besoffen, unten haben sie den Automaten aufgebrochen und in der Mitte haben alle gefeiert. Und heute ist das halt, passen sie, glaube ich, nicht mehr alle auf ein Boot.
Genau. Und das meine ich, weil damals, genau, da wenn du mit jemandem gesprochen hast, eine Person, die sagt, ich höre auch Hip-Hop, dann warst du so, ah cool, wir sind so Außenseiter gemeinsam, so. Und jetzt habe ich das Gefühl so halt gar nicht mehr, ne? Und wo du gerade sagst, Ballermann 6 zum Beispiel. Also es ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage.
Ja, das hoffe ich doch.
Genau. Also ja, nee, weil ich habe natürlich meine Meinung, aber es interessiert mich wirklich sozusagen, was ist dann daran Hip-Hop? Also sozusagen, ist es die Musikrichtung? Was ist dann daran Hip-Hop? Deiner Meinung nach sozusagen.
Die Mucke ist Rap.
Und also einfach die Mucke sozusagen, der Takt und jemand redet, eine Person redet.
Ich glaube, was der Nico meint, ist, dass es krass wäre, wenn Hip-Hop, weil so wie er Hip-Hop sieht, wenn es einfach so krass ist, dass wir es schaffen, dass selbst auf Mallorca, also im Ballermann, quasi Hip-Hop läuft, dass man quasi über deutschen Hip-Hop oder über Hip-Hop spricht. Im Generellen. Also da muss schon Hip-Hop laufen.
Und es gibt einen ganz weiteren wichtigen Punkt, den ich aber auch total wichtig finde. Die Leute, die es machen. Und die Leute, die das Ganze mit beeinflussen. warum machen die das? Und das war früher uns früher auch immer. Die Schritte, die gegangen sind, sind immer weiter nach außen gegangen. Aber wenn man mal überlegt, welche Diskussion es vor ein paar Jahren, vor 10, 12 Jahren über den Sound von Casper Materia gegeben hat, ob das noch Hip-Hop ist, was die da machen, wie absurd das ist, wenn du 10 Jahre später auf das Ganze guckst und wie Leute mit dem Hip-Hop-Mindset und die auch an irgendeiner Stelle dann vielleicht sogar elementehaft Hip-Hop für sich in ihr Leben gebracht haben, daraus Schritte gemacht haben und es in andere Welten geschoben haben. Musik-Major-Industrie. Ihr wisst selber, jetzt mache ich ein ganz altes Fass auf, aber wie verschrien Major-Industrie war. Und jetzt ist das durchtränkt von Typen, die teilweise 5 Rap-Alben produziert haben. So. Also das ist selbstverständlich, dass das, und es ist doch geil zu wissen, dass der oder die Motherfucker da sitzt, weil wir wissen, okay, irgendwo ist noch der gleiche. Mein lieber Freund Bass redet immer vom Hip-Hop-Baum. Und das ist so. Und die Äste werden vielleicht länger. Manche sind dicker, manche sind dünner. Und da ganz hinten. Und wenn da ganz hinten auf dem Ast hinten links irgendeiner sitzt und ist der Meinung, er muss jetzt Ballermann-Schlagermucke machen.
Ja, ich glaube, darüber lässt sich streiten, Nico, ne?
Ja, natürlich lässt sich darüber streiten. aber warum willst du ihm dann seine Hip-Hop-Zugehörigkeit absprechen, wenn der mehr Züge gemalt hat, als du in deinem ganzen Leben malen wirst?
Nee. Aber es geht ja nicht um Absprechen. Es geht ja eher darum, dass man sagt, so, okay, ist nicht mein Ding oder so, ne?
Also ja, genau. Aber das ist doch komplett legitim. Das geht doch schon morgens los, wenn ich die Backspin Thank Backspin is Friday Playlist aufmache und da 70 Songs drin stecken und ich bei ganz privat 3 denke, okay, die gefallen mir, aber zumindest bei 30 sagen kann, ja, ist okay und bei 40 vielleicht nicht mehr.
Aber guck mal, nur weil, also, dann wollte ich gerade sagen, weil darüber lässt sich streiten, nur weil man Sprachgesang gebraucht oder benutzt, und dann Elemente jetzt von, weiß ich nicht, Tango oder weiß ich nicht. Das hat doch dann nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, nur weil ich da drauf rappe.
Ja, aber sag ich doch auch nicht.
Ja, weil du sagst, die Äste gehen so weiter und Schlagermucke als so. Dann habe ich dich falsch verstanden, weil für mich gibt es definitiv Grenzen. Für mich gibt es definitiv Grenzen.
Ja klar, aber da bin ich begriffsspezifisch zwischen Rap und Hip-Hop.
Okay.
Wovon reden wir? Reden wir vom Rap oder reden wir von Hip-Hop?
Wir reden von Hip-Hop. Von Hip-Hop.
Ja,
von
aber Hip-Hop hat auch nichts mit der Musik am Ende zu tun. Hip-Hop hat auch was mit dem kulturellen,
Grund, ja, okay.
Auf der du es machst.
Ja, aber die hat doch eine Richtung, woher sie kommt. Das bedeutet man, und jeder andere, zum Beispiel Punk oder Rock, hat ja auch seine Richtung oder seine Kultur und seine Wurzeln, woher es kommt oder... Oder? Da sind wir doch zusammen, ne? Genau.
Ja, genau.
So.
Ja.
Und dann kann man natürlich hier und da ein bisschen mischen und auch sagen, so wie die Lena, ja, das Album ist ein bisschen punkiger geworden oder wie ich bei dem letzten Jahr, die EP ist ein bisschen R&B-lastiger oder so geworden. Aber es dann alles im Großen und Ganzen immer noch true, pure Hip-Hop zu nennen, finde ich bei manchen Sachen ein bisschen schwierig.
Ich glaube auch nicht, dass es dann true, pure Hip-Hop ist.
Also, weil, also, ja, ich glaube halt zum Beispiel, also was du meinst mit den Zügen gemalt, so, also es kann ja sein, dass die Person in der Vergangenheit viele Züge gemalt hat, ja. Und das war definitiv Hip-Hop, aber wenn sie dann sozusagen am Ballermann mit einem sehr poppigen Ding halt was darüber mit Autotune singt, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, denkst du, ne, dann könnte man das ja schon differenzieren, so, also könnte man ja schon sagen, so, okay, das ist jetzt nicht der Hip-Hop, wo
ja, aber wenn die Person, und dann kommen wir zu Falks, ich liebe das gerade hier. Wenn dann gehe ich zu der Metapher von Falk und der Party. Früher durften wir nicht auf die Party und sind durchs Fenster hinten rein. Irgendwann haben wir die Party übernommen. Heute sind wir Veranstalter von der ganzen Chose.
Ja.
Das gilt da doch genauso. Wenn diese Person aus dem, was auch immer, Hip-Hop-Ding, wie sie es früher gemacht hat, Untergrund, was auch immer, gelernt hat, wie sie das Business auf Mallorca ficken kann und wir diesen kompletten Ballermann einnehmen, ihrem
ja, gegönnt.
Motherfucker, aber so. Dann gegönnt. Ist doch, okay, krass, Respekt dafür. Ich finde deine Mucke kacke. Ich finde deine Artist kacke. Ich finde dein Publikum kacke, aber Respekt für den Move, den du gemacht hast.
Ja, wenn du das so sagst, geht das klar. Aber dann kommt der ja von, für mich in der Story, die du erzählst, kommt der von Hip-Hop und hat halt gelernt, wie man, ja, und dann macht er halt was
für was glaubst anderes. Aber was glaubst du, wie viele Leute heute aus Hip-Hop gewisse Hip-Hop-Roots haben.
100%.
Und verdammte Investmentbanker.
Da hast du völlig recht.
Oder, also will man den ja auch nicht absprechen. Man sagt ja auch nicht, ja, früher warst du auch nicht Hip-Hop oder so, ne? Sondern eher so, okay. Also weil dann ist Dieter Bohlen ja auch, also dann.
Nee, Dieter Bohlen ist nicht Hip-Hop.
Ja, aber wenn er jetzt so was mit dem Rapper macht, so
schnell vor. Nein. Wenn er mal was mit dem Rapper macht, dann ist der Rapper Hip-Hop, dass er
genau,
sich denkt.
Genau, dass er sich Dieter Bohlen gepackt hat.
Kapital 3 ist Hip-Hop, weil er sich denkt, voila. Ich will nicht einfach so zu reden, aber Dieter Bohlen, du. Ich nehm dich mit in meine Welt und du merkst das gar nicht, wie ich dich nämlich und du denkst, du machst aber nee, ich mach dich und du nicht mich.
Ja, also
voll verstanden.
Ich will nur eine Sache zu dem Thema sagen, warum ich mir die Frage auch überlegt habe, weil ich war letztens bei Rapper lesen Rapper und da war der Moderator, der meinte, dass er aufgehört hat, Workshops zu geben für Jugendliche, weil er gemerkt hat, dass er nicht mehr dran ist an der Musik, also an dem Hip-Hop. Er wird für Hip-Hop-Workshops gebucht. Und dann merkt er aber, dass die Jugendlichen eine ganz andere Vorstellung davon haben. Und ich habe selber Erfahrung gemacht, dass mich Leute für Hip-Hop-Workshops buchen. Ich komme hin, ich mache so meine 90er-Beats an, verteile so Zettel und Stifte. Und dann fragen mich die Jugendlichen, rappen sie Mero? Also dann das ist die Frage. Und dann, ich will das gar nicht werten, so. Ich will das gar nicht werten, so, ne? Aber da habe ich irgendwann gemerkt, so, dass ich nicht mehr. Also was die Jugendlichen denken, was Hip-Hop ist, sozusagen, ne, da habe ich so gemerkt, okay, krass, Hip-Hop ist so, hat sich so verändert teilweise, dass mein Hip-Hop gar nicht mehr das ist, was andere für Hip-Hop halten, ist ja in Ordnung. Aber das ist nicht mehr vielleicht mein Platz, wenn irgendeine Sozialarbeiterin sich denkt, aber wir buchen mal die Dana für einen Workshop, das ist voll nah dran an den Jugendlichen und ich merke, ich bin gar nicht nah dran. Ne?
Also ich kann hervorragende Gegenbeispiele liefern mit einer Hip-Hop-Klasse in Hamburg, wo klassisch Hip-Hop-Lehre durchgeballert wird und alle Veteranen aus Hamburg dieser Klasse beibringen, was Hip-Hop ist und die nehmen richtig was davon mit. Und die wissen auch nicht, wer, ich will jetzt keine Namen nennen in Hamburg hier, aber wer das ist, wer da steht. Und das ist trotzdem pur Hip-Hop. Und für mich ist die Essenz daraus, wenn die dafür gesorgt haben, dass die junge Generation, die einen Furz darauf gibt, was für die ältere Generation wichtig war, aber irgendwas davon mitnimmt, da machen die irgendwann hoffentlich kulturell ihre eigene Sache daraus. Und dann sehe ich wieder meinen Baum und hängen sich irgendwie an einen der Äste und entwickeln es weiter. Und das ist für mich cool. Das, was du beschreibst, ist ja eher der Rap. Das ist ja der Stil. Das ist ja die Art und Weise, welche Mucke hören sie. Das meine ich ja auch. Nochmal wieder Überleitung zu unserer Playlist. Yannick, du kannst ja überlegen, ob du sie jetzt annehmen möchtest. Aber Thank Backspin is Friday. Jede Woche 60, 70 Songs. So. Die höre ich mir durch. Und ich würde einfach klar auch deutlich sagen, davon mag ich ganz privat für mich und meinen eigenen Konsum, dass ich das morgen noch höre, vielleicht 2, 3 Songs. Davon verstehe ich 30, 40 vielleicht, vielleicht auch 50. Ein paar verstehe ich nicht, aber ich kapiere, warum Rapper X, Rapperin Y den Sound für ihre, was sie da machen, worüber sie rappen, warum sie es machen. Und den möchte ich immer nicht absprechen, ob die jetzt Hip-Hop sind oder nicht. Sie machen vielleicht manchmal keinen Rap mehr. Ja, cool. Mhm. Und da können wir schon anfangen, wird zu viel gesungen. Welche Musikbasis hat das Ganze? Aber ich mag, wenn Hip-Hop-Mindset dazu führt, dass, keine Ahnung, auf dem Eisteemarkt irgendwelche Rekordzahlen gebrochen wird und große Weltunternehmen gegen einen Rapper-Eistee kapitulieren, weil das Dudes gemacht haben, die pur aus dem Hip-Hop kommen.
Ja, da hast du schon recht.
Ja, und das dann finde ich das geil. Und da bleibe ich wieder bei, deswegen, dass dir das bald richtig verstehen. Ich sage nicht, ey, geil, ihr macht da Popschlager auf Mallorca, Ballermann und ihr macht nur Umsa und alle saufen. Aber wenn ich weiß, dass Hip-Hop-Dudes das machen und jeden dieser scheiß Slots übernehmen, dann ist das so, time is on our side, Alter. Egal was, wir ficken euch alle. Ich muss auf.
Okay, das ist wirklich interessant, weil also es hat mich wirklich, ich habe mir so 2 Tage lang eine Frage überlegt, so ich dachte, was soll ich denn fragen so aber interessant auf jeden Fall, was ihr darüber denkt. Ja.
Ich hoffe, ich bin gespannt, wie mir das jetzt schon wieder alles um die Ohren fliegt, Yannick, uns hier da. Nee, du, hier alles cool, aber du darfst ja nicht vergessen, hier im Hintergrund ist wieder eine Redaktion, die nimmt dann wieder meine Zitate, dann setzen die rein, zack, gibt's gleich wieder Ärger, Yannick im Internet drin.
Ach, Nico, da pass mal auf.
Du trägst das aus, du bist Head of Content, du bist der neue Chefredakteur, du musst das ausbaden.
Wo ich weiß, Yannick.
Ja. Super. Ja gut, aber man hat ja in der Diskussion gesehen, die Frage war eine gute. Müssen wir mal gucken, welche Zitate wir denn nutzen, Nico. Wir da ein bisschen, vielleicht frisieren wir die noch ein bisschen und dann sagst du, es gibt nur einen Hip-Hop oder so und dann, ja, genau, dann geht die Diskussion los.
Da, wo genau Abu Nico Walla gesagt hat, nimm diese.
Genau. Mach nicht diese, mach nicht diese.
Ja, so, mal gucken, ob wir die Folge mal veröffentlicht kriegen, so wie die gerade geredet hat hier, FSK 16.
Aber ich meine, Hip-Hop ist ja auch so Competition und also ich finde es jetzt nicht so schlimm, zum Beispiel, ich finde es auch voll okay zu sagen, ey, alles hat seine Berechtigung, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, zu Leuten zu sagen, guck mal, das ist dein Hip-Hop ist für mich kein Hip-Hop, weil die sagen ja auch, guck mal, dein Hip-Hop ist für mich kein Hip-Hop.
Ja.
Da muss man sich jetzt auch nicht immer streiten oder so. Man sagt ja nicht, du darfst das nicht mehr hören oder so.
Aber das ist doch das Geile. Also? Das ist doch das Geile an der Kultur gerade, dass ich finde, das hast du vollkommen recht. Ich glaube, das muss auch noch ein bisschen passieren, dass die Leute so dieses Bild von früher so ein bisschen sprengen. Das ist alles eins war. Nee, mach mal dein und bleib mal und sei mal cool in dem, was du da machst. Mhm. Und wenn das wie so ein Tribe halt quasi, wie so ein Setzling abgeschnitten wird von dem Baum, schöne Base bringt mich um dafür, dass ich die ganzen Metaphern hier schon einbaue. Aber dann wird das halt ein neuer Baum. So. Mhm. Und wenn das heißt, dass du, dann spielst du halt deinen Sound, wie du ihn machen willst, wie er 1992 gewesen ist, vor 13 Leuten in 100 Jugendhäusern, aber du machst es, weil es dein scheiß Ding ist, dann mach's, Alter.
Dann heißt das Genre dann, ich mach Oldschool-Rap halt.
Ja, mach von mir oder hängengebliebenen Mucke, was auch immer.
Genau, hängengebliebenen Mucke.
Oder du machst das halt einfach geil, bringst den Oldschool-Kram in die Neuzeit und machst was Neues draus und etablierst damit ein ganzes Movement.
Ja.
Das ist das Schöne an der Kultur.
Ja, Mann.
Word zum Sonntag. So. Yannick, ich habe dir 3 Überleitungen gebaut, die sind alle weg. Jetzt mach mal was draus.
Willst du noch eine 4. versuchen oder soll ich einfach anfangen mit deinen Songs?
Hab keinen Bock mehr, mach mal.
Hab keinen Bock mehr. Der Mann ist grummelig.
Nö, ja, null.
Ja, dann aber an der Stelle erstmal eine Premiere. Marvin hat richtig geraten. 2 von 3 aus der Redaktion. Wir spielen ja hier jede Woche unser tolles Ratespiel, welche Songs Nico sich pickt aus unserer Playlist Thank Backspin It's Friday, wo wir jede Woche für euch alles zusammenstellen, was so im Deutschrap-Kosmos passiert. Und ja, Marvin hat 2 von 3 richtig getippt.
Herzlichen Glückwunsch, Marvin. Ich habe eine neue Prämie ausgesetzt. Derjenige, der am meisten errät, was ich mir die Woche über ausgesucht habe, darf sich ein Gebäck aussuchen von der Bäckerei seines Vertrauens. Das muss ich jetzt Erdbeerrollen, ne, mitbringen.
Hoffentlich gewinnt Marvin nicht nochmal.
Nur damit ihr weißt, was, das ist hier kein Spaß, dieses Quiz, was mein Team da machen muss.
Nee,
hier
geht's
um richtig was.
Absolut. Ja. Kommen wir zu den 3 Songs, die Marvin zum Sieg geführt haben hier. Song Nummer 1, Listen, Spiegelbild hast du dir gepickt. Ein relativ langsamer, aber trotzdem ziemlich treibender Song, melancholisch bis traurige Vibes drin. Und ja, Listen führt ein Gespräch mit sich selbst, mit ihrem Spiegelbild. Hat mich auch abgeholt, der Song auf jeden Fall.
Ja, schöne Nummer.
Schöne Nummer. Song Nummer 2, Shelsic, Benjo und Fly auf einer Produktion von Woddy 257. Keine Hooks heißt das Ding. Dunkler Boom-Bap-Sound, so wie man das kennt. Und ein Song, der keine Hooks heißt und irgendwie eine Hook hat, die dann doch keine richtige Hook ist, würde ich mal sagen.
Ja.
Irgendwie so lässt sich das Ganze, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Und Lena, das ist ein wunderbares Beispiel. In dieser Welt, in der ich da bin, mit den ganzen Songs, mein Hip-Hop-Herz, und da meine ich wirklich mein Hip-Hop-Herz, das catcht automatisch. Als ich das erste Mal Patrizias Musik gehört habe, war das hier so gleich so, bam, ja, fangen wir ein, das Ding läuft. Und bei Shelsic ist das ganz genauso. Da, egal, was die da machen, ich habe so viel Liebe dafür, auch wenn ich weiß, dass das wird nicht, also das, was die da machen, ist so spitz in der Zielgruppe, das ist so klar.
Da klopft Kreis direkt dein Hip-Hopper-Herz.
Aber es, da fuck it, Alter. Und wenn es nur einer hört, ist mir scheißegal, wenn ich das bin, ich lieb's.
Ich küsse doch dein Einziger. Sehr geil. Shelsic auch super Jungs auf jeden Fall. Grüße gehen raus an.
Ja, Grüße gehen raus.
Den Benjamin und den Fly.
Absolut. Grüße gehen auch raus an 84 mit seinem Song Freunde, auch bei uns in der Playlist am Start gewesen. Und Nikos Song Nummer 3, den er nicht gepickt hat, findet ihr auf dem Album Der alte 8, die Volume 3, was auch jetzt am Freitag rausgekommen ist. Und ja, hört es euch an, geht ins Ohr. Ich kann verstehen, warum du gepickt hast, Nico.
Ja, kannst du.
Ja, voll. Also Achti
ist auch
so jemand, den ich, seit ich hier quasi jetzt wieder bei Backspin so voll am Start bin, seit Anfang letzten Jahres irgendwie viel, viel mehr auf dem Schirm habe, viel, viel mehr höre. Und einfach immer geil. Höre ich immer richtig gerne.
Der Mann ist auch ständig präsent. Der ackert und ackert auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Also Wahnsinn.
Und 100% Hip-Hop.
Mhm, 100%. Das stimmt.
Classics solltet ihr mitbringen. Lena, was hast du mitgebracht?
Ja, sag mal, ich muss das jetzt nicht irgendwie hochhalten, weil das ist ja egal.
Nee, du musst jetzt nur eine Lobeshymne darauf. Du musst jetzt die Leute quasi davon überzeugen, warum sie das jetzt hören sollten, wenn sie es noch nicht kennen.
Ja, also das ist das Album The Chronic von Dr. Dre. Das war mein erstes Hip-Hop-Album. Also es war das erste Album, meine Schwester hatte das. Und das habe ich dann immer gehört. Und da, also damit habe ich Hip-Hop kennengelernt. Und das ist ein richtig geiles Album. Also das hat alle Elemente. Also das ist halt einfach ja, Rap, Funk, Souls. Ja, es ist einfach, finde ich, so richtig rund. Und ja, schönes Album, genau.
Absolut. Finde ich auch.
Mit Chronic können wir ein Lied von singen, wa?
Ja, das geht beim Cover schon los. Das sieht auch schon nice aus mit dem jungen Dre da vorne drauf. Ja. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie hier irgendwie im Stammtisch. Eigentlich so ein großes und dickes Album irgendwie, aber ich habe zumindest nicht im Kopf, dass da schon mal jemand ausführlicher drüber sprechen wollte.
Ja, interessant. Wahrscheinlich zu selbstverständlich. Also, kann sich jeder darauf einigen.
Habe mich gefragt, ob das selbstverständlich ist. Ich habe so lange rumüberlegt und dann dachte ich mir, naja, aber im Endeffekt, selbstverständlich hin oder her, ist es halt auch einfach überkrass. Also ich habe es auch einfach mal gehört und dachte, und da kam auch so Erinnerungen hoch. Und ich weiß noch, dass ich alleine schon, das ist voll dumm, aber da war so ein Cannabisblatt auf der CD drauf. Und das hat mich als so, weiß ich nicht, 10-Jährige oder so, ne, voll angesprochen und so, weil ich wollte cool sein. Und dann habe ich erst danach die Mucke richtig zu schätzen gelernt, so. Und dann, jetzt mittlerweile ist mir scheißegal, was auf der CD drauf ist, aber die Mucke ist halt einfach so krass.
Auch nicht schlecht.
Ja, geil. Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock, nochmal wieder reinzuhören.
The Chronic.
Ja.
The Chronic. Dr. Dre in seinen jungen Jahren.
Ja. Patricia, du bist dran.
Also, ich habe nicht lange überlegt. Ich höre in letzter Zeit, wenn ich deutschen Rap höre, höre ich so viel Zeug, was mich damals in der Jugend sehr viel gecatcht hat. Und Mietwagen-Tape von Chillo und Abdi.
Chillo 385 und Chillo Abdi 385 Süd.
Und Abdi Süd, genau. Ja, das ist das Mietwagen-Tape 2011. Das ist jetzt schon wieder fast 12 Jahre her. Mhm. Ja, einfach die. Also ich fand Chillo und Abdi haben tatsächlich für mich eine neue Zeit eingeläutet. In Verbindung natürlich mit Haftbefehl und so. Aber Chillo und Abdi waren für mich sehr prägnant. Also haben sich bei mir sehr hart in den Kopf eingebrannt, weil die Art, wie die beiden Jungs gerappt haben, war für mich völlig neu. Und man hat ja schon viel gehört, Bushido und weiß ich nicht was und so. Aber das war wirklich ganz, ganz neu und hat für mich tatsächlich auch Frankfurt das erste Mal so richtig nach Azad auf die Karte gebracht. Muss man so sagen. So,
geh ich 100% mit. War bei mir ja, genauso.
Also, und dementsprechend war das für mich so voll die florierende Zeit, weil danach hatte ich das Gefühl, war man nicht mehr so streng mit der Grammatik im deutschen Rap, dann war nicht mehr, es war nicht mehr alle so, das ist aber falsch, dieser Artikel oder das ist aber so und so. Nee, es war einfach, ja, ist geil, komm, gib ihm. So, ich fand, das Mietwagen-Tape hat nochmal so eine Tür aufgerissen für deutschen Hip-Hop. Und dementsprechend habe ich, ja, für mich das Mietwagen-Tape mit Chillo 385 und Abdi Süd auf jeden Fall legendary.
Ist so geil, ich hab mir gerade den Text aufgemacht von Franz Aforta.
Super, oder? Boah!
Franz Aforta, ich glaube, einer von zwei, drei Hazebusters und Franz Aforta, das sind meine beiden Songs von dem Ding. Und ich weiß noch ganz genau, wie dieses Ding bei uns aufgeschlagen ist und es auch noch nicht so bekannt war. Ich da es angemacht habe, reingehört habe und ich gedacht habe, okay, krass. Es gibt ja, wird ja auch zu Recht gesprochen und ich weiß nicht, jetzt habe ich eine Henne-Ei-Frage, ob jetzt Hafti oder Chillo Abdi, Leute, Hafti ist größer, diese Sprache verändert haben. Mhm. Aber ich kann mich genau daran erinnern, dass wie Chillo Abdi gesprochen haben, dass ich da einfach am Anfang nichts verstanden habe. Und dann beim zweiten Mal dann, okay, warte mal, die sprechen hier 3-4 Sprachen auf einmal. Okay, dann habe ich angefangen, in der zweiten Runde habe ich dann kapiert, okay, das will er mir. Und dann waren ja immer noch Begrifflichkeiten, die ich, weil ich nicht auf den Straßen unterwegs bin, vielleicht nicht direkt einordnen konnte. Und so selbst für mich eine neue Welt sich zu erschließen, war ein Wahnsinnserlebnis. So. Mhm. Und ich kann bisher, Franz Aforta, ich würde sagen, ich kann vor allen Dingen den Cello-Part, den kann ich auswendig, den kann ich performen. Also nächstes Mal.
Echt? Ich kann den Abdi-Part. Lass mal zusammen machen.
Perfekt. Wir beide nächstes Mal Karaoke-Bar, dann würde ich sagen, mache ich Sesoweed, ne?
Geil. Rap. Aber Cellos Part ist sogar noch schwieriger, Alter.
Frankfurt, also, das ist Mon Petit Normandie.
Ey, Respekt, Alter.
So, und ich lese gerade ab, aber es ist so geil, weil ich so Sachen gelernt habe. Und wie du schon sagst, die einfach auf alle Konventionen geschissen haben und damit, also auch für mich, ich bin ja ein offenes Geheimnis. Im Prinzip seit dem Moment sind wir, das ist eine andere Welt als ich. Ich habe nichts mit dem Frankfurter Bahnhofsviertel zu tun, die nichts mit meiner Welt, aber seit der Zeit sind wir dicke. Und ich glaube, das ist bis heute so, weil ich habe das mitgekriegt, ich bin sofort darunter. Ich habe gesagt, ich will euch kennenlernen, ich will wissen, wer ihr seid. Ich habe, das mache ich nicht hier. Aber es gibt einen wunderbaren ersten Kontakt, den ich mit den Jungs hatte. Was ist eine der schönsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, weil sie halt so auch so mit mir noch und mit meiner Art erstmal so vorsichtig formuliert warm werden mussten, weil ich halt aus einer anderen Welt komme. Und wer heute weiß, wie wir aufeinandertreffen, weil es ist auch nicht 100% mein Film und es ist nicht 100% mein, also ganz im Gegenteil.
Voll nicht.
Aber die Art und Weise, wie wir uns dann in der Mitte getroffen haben, da bin ich bis heute sehr dankbar für. Deswegen bin ich voll bei dir. Das ist eins der also finde ich auch, wichtigsten Releases der Dekade. Definitiv.
Sehr nice. Schön gesagt, Nico.
Ja, toll. Und jetzt muss ich Nikos Classic hier vorstellen. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt
Classic vor, ja. Jetzt versuch den mal zu verkaufen.
Nach so einer Lobrede hier. Onyx hast du dabei. Onyx, Back the Fuck Up vom 30. März 93, also jetzt 30 Jahre alt, ist das Debütalbum der Crew aus New York. Throw Your Guns, Slam, Shifty, das sind so die großen Singles des Albums. Sehr aggressiver Rap, Oldschool, Boom-Bap Beats, und ist damals dann auch auf Platz 10 der Charts eingestiegen, inzwischen mit Platin ausgezeichnet, also ein sehr erfolgreiches Ding.
Onyx ist sehr häufig in Deutschland mit Konzerten. Ja,
die waren gerade da.
Ja, siehst du? Echt? Super häufig, ja, super. Ja. Also ich sehe fast jedes Jahr Köln, Onyx jedes Jahr in Deutschland, irgendwo mindestens einmal.
Also sie waren auf jeden Fall gerade in Berlin. So,
ach krass, das habe ich nicht mal mitbekommen. Ja, Onyx, muss ich sagen, ist wieder so ein bisschen, wie es in dieser Kategorie leider öfter so ist, immer so eine Geschichte. So Nico bringt ein Classic mit oder sucht sich ein Classic aus, wo ich den Namen kenne.
Das muss man
kenne.
Ja mal sagen, ne? Ich suche Classics aus, weil sie jetzt gerade Geburtstage feiern und ich dann immer einen nehme, der vielleicht auch in meinen Augen mit dem größten Impact und damit dementsprechend auch mit der größten Geschichte verbunden ist. Und deswegen sind wir heute bei Onyx.
Genau. Und für mich, was ich gerade sagen wollte, sind es dann immer so, also ich kann diese Alben immer gar nicht so einordnen. Also es ist immer mit so Classics mit Nico ist für mich immer so ein bisschen Geschichtsunterricht irgendwie.
Sehr gut, Nico. Weiter
each
so.
One, teach one. Ja, und das Mann. Schöne ist, es wird an bestimmten Stellen wird es noch gewürdigt. Yannick gehört zum Glück zu denen, der dann mit mir auch auf der letzten Produktion, auf der wir waren, 2 Wochen lang durch die Gegend fährt und sich meine Playlisten anhört und sogar hinten raus dann sagt, ich bin da sogar ganz glücklich mit. Wo dann bei der einen natürlich auch sehr viel Onyx gelaufen ist.
Nico, wir stehen ja aber auch, naja, in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis hier. Vielleicht
Der muss sein Playlist.
Ja, aber das ist okay. Aber das Schöne ist, ich kann ja trotzdem auch so tun, als ob er das ernst meinen.
Nein, Nico, ich meine das natürlich 100% ernst.
Aber ich finde das sehr gut.
Ich sage nichts, was ich nicht so meine.
Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut, Nico, was du da machst. Genau das Gleiche macht mein Onkel mit mir. Und manchmal schreibt er mir, bist du gerade genervt? Hast du gerade überhaupt ein Ohr dafür? Und dann sage ich, nee, geh mal weiter ein bisschen. Preach. Dann erzähl mal wieder hier in New York und welche Zeit, wo sind wir stehen geblieben und so. Also es ist schon sehr cool, Yannick, wenn du da so viel mitkriegst. Saug alles auf.
Es ist ja aber auch dabei. So, dass ehrlicherweise das, was Onyx und Back the Fuck Up 1993 gemacht haben, eigentlich 2023 die junge Generation einen Scheiß interessiert oder vielleicht auch einen Scheiß interessieren kann. Sie haben vielleicht mal Slam gehört. Und ich aber selbst mir da nicht mehr so sicher bin, ob heute DJs in Black Music Clubs noch so selbstverständlich Slam rausholen würden, wie sie das vielleicht noch 2000 15, 18 oder sowas alles gemacht haben. Wenn, dann ist das aber der Song von diesem Album, auf den man sich auf jeden Fall einigen kann, weil den jeder kennt, der sich mit Onyx auseinandergesetzt hat. Ich bin dann eher so bei Throw Your Guns und so, aber ist halt dieses Roughe dieser Art zu der Zeit, wo es ein paar Crews von gegeben hat, hat sie ausgezeichnet, dieser eine Hit. Und das Schöne daran ist, wir denken ja auch, und das ist so eine schöne Brücke zu dem, was du vorhin gesagt hast, Nina, auch immer von Untergrund und Hip-Hop und Real-Hip-Hop, und das ist alles diese Soundtracks, diese Alben, die in diese Generation gehört haben, die wir gehört haben, die dazu geführt haben, dass wir gedacht haben, wir sind Teil einer kleinen Nische. Wenn man mal ehrlich ist, ist jeder dieser US-Acts Weltstars gewesen schon zu der Zeit.
Ja, und genau, weil du gerade Onyx meintest, das habe ich halt damals auch durch MTV kennengelernt, glaube ich, oder durch Viva halt so, ne? Und dann habe ich halt natürlich damals bei so Download-Dings eingegeben und dann die Alben so gecheckt, ne? Ja. Aber so, es wurde mir noch im Fernsehen das der Real Shit gezeigt, und deswegen habe ich mich gerade daran erinnert, wo du das meintest, ja.
Ja, ist total geil. Und ich finde dieses Bild so schön, dass sie auch mir nach Deutschland transportiert haben, dass wir eine Szene sind, das ist alles ein kleines, und wir hören all die Sachen und feiern sie, und die Clubs in Deutschland waren vielleicht noch nicht so groß, wie das stattgefunden hat. Das Ganze haben sie aber in 150 Ländern auf der Welt gemacht.
Mhm. Ja, die gute alte Zeit.
Und das sind halt einfach dann doch auch ganz schöne Weltstars. Und es ist jedes Mal eine schöne Zeitreise. Deswegen schöner Classic, danke. Danke, Janik. Danke, Janik.
Gerne, gern geschehen.
Wann sehen wir euch das nächste Mal live auf Bühnen? Erzählt's uns.
Lena, wann sehen wir dich? Bei mir ist ja klar wie Kloßbrühe.
Ja, du machst, genau. Bist du eigentlich in Berlin auch?
Ja, ich bin auch in Berlin. Ich bin tatsächlich, also mich seht ihr tatsächlich am 8.4. Jetzt beginnt in der Lila Eule in Bremen, da beginnt meine Tour. Okay. Und dann bin ich in Berlin, in Hannover, in Hamburg, in Münster, und meine Zusatzshow ist in München. Ja, und dann kann ich auf jeden Fall wissen, was geil ist, ich bin auch auf der Tapefabrik dieses Jahr nochmal, ist auch ganz nice, das zweite Mal jetzt hintereinander dort zu spielen. Jo, ich würde sagen, catch me if you can, as usual.
Ja, geil. ich muss gucken, Alter.
In Berlin bin ich am 13.04.
Am 13. bist du da, wo bist du da?
In der Panke.
Ah, okay, geil.
Gib ihm.
Schneide ich mir auf.
Aber sowas von.
Ja, voll cool, Mann.
Und was geht bei dir?
Genau. Ich bin
nicht drauf vorbereitet, aber
Scheiße. Ich bin Ende April in Koblenz beim Esther Bejarano Festival. Dann bin ich am 1. Mai im Jahr in Berlin. Da ist auch Bahamadia.
Stimmt, warte mal, genau. Wow, hold up, das ist auch voll die krasse Sache, ja.
Das ist krass, ja. Ja.
Mein Laden, Bahamadia, und ich habe erst auf Flyer gesehen. Ich muss Kontakte in die Arme machen.
Ja. Das klär mal mit deinem Manager, der muss da mal eine Ansage machen.
Ja. Schöne Grüße. Ja.
Auf jeden Fall, wird, glaube ich, eine ziemlich coole Veranstaltung so. Genau, sind voll viele MCs halt, genau, und dann in Witten irgendwann Bring the Beat Back Jam, und dann auf der Fusion, und dann irgendwann Weser Beats Festival Resist to Exist mit der Band, mit RTKB halt, also wir machen, wir haben unser Album auf Start, ich muss noch ein bisschen Promo machen, die Zukunft war gut, und wir sind damit halt auf ein paar Festivals, genau, ja. Genau, und auf dem Entropie, da warst du auch, DP, oder?
Da waren einige Sachen, wo ich letztes Jahr drauf war, deswegen, ich habe schon gehört, bei dir läuft dieses Jahr, sind geile Festivals, auf denen du spielst, wirst du viel Spaß haben.
Ja, scheiße, meine Aufnahme ist irgendwie gerade ausgegangen. Egal.
Wirst du definitiv viel Spaß haben. Wann bist du nochmal bei Bahamadia? Welches Datum war das jetzt nochmal?
Das ist der 1. Mai. 1. Mai.
Oder ist okay.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 1.5. ja.
Okay, gut zu wissen. Das notiere ich mir auf jeden Fall.
Ja. Sehr schön. Damit sind eure privaten Termine geklärt. Wir wissen da draußen, wann ihr wieder auf irgendwelchen Bühnen steht. Und ich glaube, eine Sache ist gewiss nach diesem Format hier, dass egal, ob ihr vor einer oder vor 1.000 Leuten eure Sachen performt, ihr werdet das mit Leib und Seele machen.
100%, das stimmt.
Auf jeden Fall.
Ja, du hast völlig recht. Also wir tauschen hier unsere Termine aus und sagen dann nicht mal, Leute kommen vorbei. Anscheinend erwarte ich nur dich, Lena, und du mich.
Ey, oh, ohne Scheiße, so, ja, ich sag auch voll oft nicht irgendwie, ja, dann und dann, weil ich einfach denke so, okay, das ist so, immer jedem Bescheid zu sagen, so, genau, ich denke mir auch, entweder die Leute kommen oder die kommen nicht, so. Aber Hauptsache, ich bin da, nee, aber genau, und aber ich freue mich voll, weil ich will auch mal wieder auf Konzerte gehen und 13. April, Panke, klingt richtig gut, Alter, ja.
Nice. Ja, guck mal. Das war Backspin Stammtisch, powered by O2. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt euch Konzerte an. Denn ihr tut den Künstlern damit etwas Gutes. Genau wie euch. Nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Ich bin Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch-Parolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.